Ich möchte heute eine Frage in den Mittelpunkt stellen, die ist schon von Michaela Germann genannt worden. Wer ist dein Gott? Klingt sehr einfach zunächst. Ne? Wer ist dein Gott? Wer ist mein Gott? Ich bin auf diese Frage gestoßen, weil ich nochmal den Anfang der 10 Gebote gelesen habe. Und da ist mir was aufgefallen. Ich lese diesen Anfang noch einmal. Bei 10 Geboten, da, wenn man da Umfragen macht, da merkt man, man weiß wohl, dass es 10 gibt. Ein paar fallen einem auch ein, aber dass man die dann aufsagt, und zwar in der richtigen Reihenfolge, wird schon schwieriger. Ich lese jetzt auch nur den Anfang. Es steht in 2. Mose 20, ab Vers 2. 2. Mose 20. Gott redete diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Danach kommen viele andere Sätze und Gebote, die den meisten auch bekannt sind, zumindest in Auswahl. Das ist der Anfang und der ist oft weniger bekannt. Und vor allem das, was mir vor einiger Zeit schon aufgefallen ist und was ich hier einmal beschreiben möchte. Und zwar die Feststellung, dass diese 10 Gebote oder wie es ja eigentlich an anderer Stelle heißt, diese 10 Worte, dass es anfängt damit, dass Gott sagt, wer er ist. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit hat. Punkt. Neuer Satz. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und wenn man einmal in die Geschichte, in die Kirchengeschichte guckt und auch in die Geschichte des Judentums, dann fällt einem etwas Interessantes auf. Ich versuche das jetzt hier ganz einfach und kurz zu beschreiben. Wer sich das genauer angucken möchte, lese bitte einfach mal 10 Gebote bei Wikipedia. Da gibt es auch interessante Tabellen dazu. Und zwar kann man feststellen, dass nur die Juden den ersten Satz als das erste Wort separat gezählt haben. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt hat. Punkt. Und dann kommt das zweite Wort. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Bei den meisten Kirchen, bei allen möglichen Traditionen, es gibt verschiedene Zählweisen. Wie gesagt, das werde ich jetzt nicht beschreiben, das ist zu kompliziert. Wikipedia kann da helfen, da wird das genau aufgelistet. Aber alle anderen Zählungen machen das anders. Und zwar betrachten sie diesen ersten Satz, den ich nun jetzt schon dreimal zitiert habe, als eine Vorrede, ja, oder gemeinsam mit dem Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, dass es also eine Einheit ist, das ist dann das erste gemeinsame Gebot. Und dann zählt man dann weiter und man wird auch feststellen, dass die Kirchen dann unterschiedlich trennen. Ja, ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass manche ja sagen, 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, also Frau. Ja, und dann das 10. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus und Maulesel und so weiter und so fort. Und wo man sich ja fragt, ja, wäre das nicht vielleicht intelligenter, das irgendwie zusammenzuhalten? Ja, denn es geht um das Begehren. Das muss man trennen am Ende, wenn man vorher Dinge zusammenfasst. Gucken Sie es mal an. Entscheidend ist für mich der folgende Gedanke für hier heute Morgen. Dass diese 10 Worte und damit auch die 10 Gebote, die so bekannt sind, dass sie hier beginnen mit einer Zusage. Und ich habe dieses Buch geschrieben zu den Verheißungen und Zusagen Gottes. Und wenn man einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, und einmal die Spur aufnimmt, dann wird man merken, wow, Gott selber und sein Wort hat viel mehr seinen Grund und seinen Anker in den Zusagen und Verheißungen als in allem möglichen anderen. Es gibt vieles andere, gar keine Frage, spricht man drüber. Ich habe übrigens auch über die Drohungen Gottes gesprochen in meinem Buch, ja, weil man kriegt nicht nur die Verheißung, wenn man die Drohungen nicht hören will, also das geht nur im Doppelpack. Aber das Entscheidende sind tatsächlich die Verheißungen, die Zusagen, und so beginnt Gott seine Gebote. Wir Menschen, wir neigen dazu, sofort dann das zu betonen und zu unterstreichen, wo Gott seinen Anspruch deutlich macht. Und damit kein Missverständnis entsteht, ja, darüber kann ich auch trefflich sprechen, dass Gott einen Anspruch auf uns hat, denn er ist Gott. Aber welcher Gott hat einen Anspruch auf uns? Das ist der, der hier sagt seinem Volk, ich bin der Gott, der dich befreit hat. Ich bin der Gott, der alles getan hat, damit du mein Volk sein kannst. Ich bin der Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat. Das ist Altes Testament. Für uns heute bedeutet das zum Beispiel, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der zunächst einmal der ist, der alles dafür getan hat in Jesus Christus, damit wir befreit werden aus der Knechtschaft der Sünde. Hey, Sünde ist ein Wort, was total schwierig ist in unserer Zeit. Kann man darüber sprechen? Ich habe in der letzten Woche ein kurzes Seminar dazu besucht. Da wurde über Sünde gesprochen, wie man da heute drüber predigen kann. Und ich habe dann am Abend danach meine Nichte gefragt, die mit christlichem Glauben nicht viel zu tun hat, was ist denn für dich Sünde? Wollte ich mal wissen. Wohnt in Berlin-Kreuzberg. Ist so ein ganz eigenes Pflästerchen da. Ich sage, was verstehst du denn unter Sünde? Ja, interessanterweise, das Erste, was sie sagte, ja, Sünde, das ist doch so, wenn man, ja, es gibt die 10 Gebote. Ach, ich dachte, guck mal, das Erste, was sie nannte, waren die 10 Gebote, wo sie damit gar nicht viel zu tun hat. Wenn man da eben das übertritt, dann ist das wohl Sünde. Und das andere sagte sie, ja, aber auch wenn man da vielleicht drauf achtet, trotzdem ist man irgendwie, man kommt da gar nicht raus. Es ist immer irgendwie Sünde da. Interessant, das ist eigentlich Theologie auf höchstem Niveau, nur in einfacher Sprache. Ja, das Übertreten und die Tatsache, dass der Mensch, so wie er ist, gar nicht rauskommt aus der Sünde. Ich dachte, wow, so kann es gehen. Mitten in Berlin-Kreuzberg, ohne Theologiestudium. Ja, genau, das ist es. Und daraus befreit uns Gott in Jesus Christus. Das ist das Zentrum. Deswegen frage ich nochmal, wer ist dein Gott? Wer ist dein Gott? Und ich möchte den Gott verkündigen, der in Jesus Christus und seine gesamten Verheißungen schenkt und uns sagt, ich bin der, der dich befreit. Und du sollst nicht unter der Macht der Sünde kaputt gehen. Und vielleicht sitzen Sie auch hier und haben bisher mit Sünde, dass Sie sagen, also das ist jetzt eine Kategorie, die ist mir fremd. Aber bedenken Sie mal, dass wenn Sie diese Kategorie rausschmeißen, dass sie doch da ist und Menschen letztendlich kaputt macht. Und dass Menschen das auch spüren, dass Sünde, dass die Trennung von Gott, die grundsätzlich da ist, dass sie uns kaputt macht. Daraus befreit uns Gott in Jesus Christus. Das ist unser Gott. Aber ich möchte weiter fragen, ist es wirklich, und damit auch persönlich fragen, dein Gott? Martin Luther hat einmal Folgendes gesagt. Woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Und überlegen Sie mal, woran Sie vielleicht Ihr Herz hängen. Und was Grundlage ist, woran du dein Herz hängst und worauf du dich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Es ist mancher, so Martin Luther weiter, mancher, der meint, er habe Gott und alles genüge, wenn er nur Geld und Gut hat oder großes Wissen, Klugheit, Macht, Beliebtheit, Freundschaft und Ehre. Siehe, der hat auch einen Gott. Aber nicht den rechten, alleinigen Gott. Eine unglaublich konzentrierte Formulierung von Martin Luther. Man kann vieles zu seinem Gott machen. Er nannte hier die Stichworte Geld und Gut, Wissen. Wie kann Wissen unser Gott werden? Dass wir meinen, wir Menschen und unsere Klugheit, das ist alles, was wir brauchen. So kann das, was gut ist, sein kann, kann es schlecht werden, wenn es zu unserem Gott wird. Macht, Beliebtheit, ja natürlich wollen wir auch beliebt sein, aber wenn unser gesamtes Leben darum geht, dass wir beliebt sind, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir einen anderen Gott. Siehe, der hat auch einen Gott, aber nicht den rechten, alleinigen Gott. Man könnte das als die Ursünde des Menschen betrachten, dass er anderes anbetet als Gott allein. Und jemand sagte einmal, du betest immer etwas an. Du betest immer etwas an. Und wenn es nicht Gott ist, dann wirst du den Menschen oder Materielles oder Ideen oder eben Klugheit oder was auch immer anbeten. Das heißt, du wirst dich vor ihm beugen. Ich möchte das einmal ganz persönlich heute Morgen sagen. Auch aus meinem eigenen Leben. Ich weiß, dass als ich auf der Suche war, Gott kennenzulernen oder mein Leben überhaupt irgendwie zu verstehen als Jugendlicher und nach Gott fragte, da hatte ich große Schwierigkeiten, Gott, sein Wort zu akzeptieren. Ich habe gesucht zum Beispiel in den Möglichkeiten, die menschliche Wissenschaft mir gibt. Ich habe danach gefragt, muss nicht Wissenschaft letztendlich der Anker der Menschheit sein? Das freie Denken, ja, das voraussetzungslose Denken. Ich habe damals noch gedacht, das gäbe es, dass man ohne Voraussetzung an eine Frage herangehen kann. Ich habe in anderen Religionen gesucht, weil ich dachte, Mensch, das kann doch nicht sein, nur weil ich in einem christlichen Deutschland aufwachse, folge ich diesem christlichen Gott oder diesem Jesus Christus. Das wäre ja ein Zufallsprodukt. Das kann doch nicht sein. Vielleicht sind andere Religionen oder vielleicht sind ja alle Religionen irgendwie wahr. Ja. Und wenn ich diese Sätze formuliere, dann vermute ich, dass das Gedanken sind, die manche von Ihnen auch haben oder die Ihnen täglich begegnen, auf jeden Fall. Ja. Denn das ist, denke ich, normal, dass man heute so an solche Fragen herangeht. Aber ich wusste auch als Jugendlicher, ich brauche etwas, worauf ich mich verlassen kann. Ich brauche irgendwas, was fest ist. Was ich nicht selber schaffen kann. Und da beginnt genau das Problem. Dass wir heute in einer Zeit leben, wo letztendlich der Mensch alles selber schaffen muss. Es gibt aber viele Menschen, auch Leute, die zum Beispiel sich mit Rechtsfragen beschäftigen, die sagen, wir leben von Voraussetzungen, die wir nicht selbst schaffen können. Von welchen Voraussetzungen leben Sie? Was ist dein Gott, um es ganz simpel zu sagen, was ist mein Gott? Es hat Jahre gedauert dann als Jugendlicher für mich, dass ich aufgehört habe, mich auf irgendetwas zu verlassen, was ich mir selber erdenken kann. Weil ich nämlich merkte, wenn ich mir das selber erdenken kann, wenn es von meinen eigenen Entscheidungen abhängt, dann ist es letztendlich nicht zuverlässig. Denn ich bin nicht zuverlässig. Und so habe ich angefangen, nochmal neu zu fragen nach dem Gott der Bibel. Habe geforscht. Wie ist das zustande gekommen? War unglaublich schwierig für mich auch, die Bibel als Gottes Wort anzunehmen. Habe ich Monate gebraucht, auch um manche intellektuellen Fragen zu bearbeiten und zu gucken, kann man das machen? Ja, ist das nicht alles Menschenwerk? Kann ich mich darauf verlassen? Und es kam irgendwann eben der Punkt, wo ich gesagt habe, ich weiß es nicht besser, Gott. Und ich werde es jetzt einfach ausprobieren. Ich muss es jetzt ausprobieren. Ich verlasse mich auf dich und dann schauen wir mal, was passiert. Und ich habe angefangen, dieses Wort ernst zu nehmen. Und habe eines Morgens, weil ich anfing, auch dem zu vertrauen, gelesen, wenn du nun glaubst an Jesus Christus, hast du Frieden mit Gott. Und ich habe gesagt, Gott, hier steht's. Ich habe es mir nicht ausgedacht. Aber ich habe keine bessere Idee. Ich vertraue jetzt darauf, wenn ich an Jesus Christus glaube, habe ich Frieden mit dir. Punkt, Amen. Und dann bin ich in den Tag gegangen und bin davon ausgegangen, dass es jetzt so ist. Ohne jedes Gefühl, einfach im Vertrauen auf diese Zusage Gottes. Gesagt, du bist mein Gott. Und seit dem Tag, seit dieser Zeit, lebe ich nicht mehr mit meinen eigenen Grundlagen, mit meinen eigenen Ideen und Gedanken, sondern auf der Grundlage der Zusagen Gottes. Und deswegen betrifft mich dieser Vers so sehr. Das ist das erste Wort. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Knechtschaft geführt hat. ja, das ist mein Gott geworden. Und ich erzähle das, weil ich sie einladen möchte, das auch zu sagen. Das war nun einige Jahre her und ist nun einige Jahre her, kann man sagen, was erzählst du uns solcher alten Kamellen? Erstens erzähle ich sie deswegen, weil ich immer wieder merke, ach, Leute sagen dann, ach guck mal, der Präses hat auch mal angefangen zu glauben. Ist ja interessant, weil die immer denken, das war ja immer dabei. Nein, es war nicht immer dabei, es hat mal angefangen. Und es ist gut, das zu sagen. Aber es ging auch weiter. Und damit lebe ich weiter mit diesem Gott. In manchen Herausforderungen, und auch heute ist es eine aktuelle Frage, wer ist mein Gott? Es gibt manche Herausforderungen und Sie haben auch welche, es sind andere. Die Frage ist, wer ist da in Zweifeln, in Ängsten, in Auseinandersetzungen unser Gott? Vor einigen Wochen habe ich das Vorrecht gehabt, eine Frau aus Indien kennenzulernen auf dem Willow Creek Kongress. Ich weiß nicht, ob jemand von hier dabei war in Leipzig. Das war im März, Februar, März. Da war eine Frau namens Pranita Timothy, die in Indien dafür arbeitet, dass Menschen, die in Sklaverei, also in moderner Sklaverei leben, dass sie befreit werden, dass sie aus diesen Machenschaften befreit werden. Sie setzt sich dafür ein. Es ist eine sehr gefährliche Tätigkeit, weil sie in Räume gerät, in Situationen gerät, wo Leute natürlich dagegen sind, dass diese sklavenartigen Umstände verändert werden. Und da zählt Gewalt, hat Gewalt natürlich eine große Rolle. Und diese Frau, Pranita Timothy, ist eine sehr kleine Frau. Jetzt, für mich sind jetzt viele Frauen relativ klein, aber die war wirklich sehr klein. Und sie stand auf dieser Riesenbühne und als sie dann sprach, und darüber ist auch in den letzten Wochen hier und da geschrieben worden, sie hat eine Stimme, die durch eine Krankheitsoperation, sie hatte 2 Jahre gar keine Stimme und jetzt hat sie eine sehr brüchige Stimme. Also wenn man sie sieht, dann denkt man erstmal, Hilfe, wie soll das gut gehen? Also allein jetzt schon die Rede da, aber wie soll das in der Tätigkeit, in dieser gefährlichen Tätigkeit gut gehen? Und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass sie uns 3 Dinge mit auf den Weg gegeben hat, wovon sie lebt. Und das hat mich umgehauen. Sie hat erstens gesagt, Gott gibt mir in meiner Schwachheit genug für meine Leiterschaft. Oder ich sage mal für mein Leben. Hier war wirklich eine Frau in Schwachheit. Und sie hat gesagt, Gott gibt mir genug in meiner Schwachheit für meine Leiterschaft, für mein Leben. Und ich habe da gesessen, wow, wenn sie das sagen kann, dann kann ich das auch sagen. Sie hat zweitens gesagt, Mut entsteht mit der richtigen Perspektive, mein Leben gehört nicht mir. Mut entsteht mit der richtigen Perspektive, mein Leben gehört nicht mir. Und ich habe gedacht, das ist ja genau die Frage hier. Wer ist mein Gott? Wer ist dein Gott? Und wenn ich sage, mein Leben gehört nicht mir, sondern meinem Gott, dann ist klar, ey, ich bin in seiner Hand, egal was kommt. Das ist das, was dieser Frau Mut gibt. Und ich habe gemerkt, das gibt mir auch Mut. Und ich gebe das hier weiter, weil ich glaube, das ist statistisch nicht schwer zu erahnen, dass hier eine Menge Leute sitzen, die auch neuen Mut brauchen. Die in Situationen sind, die ihnen Angst machen. Du brauchst Mut, du brauchst neuen Mut. Und da stellt sich die Frage, wer ist dein Gott? Der dir Angst macht oder die Umstände, die dir Angst machen? Oder ist es dieser Gott, der lebendige Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit und dem Himmel und Erde gehören? Wenn er dein Gott ist, dann kannst du Mut mit der richtigen Perspektive bekommen, dein Leben gehört nicht dir selbst. Und das Dritte, was sie sagte, Gott ist gut, immer. Da gehen ja sofort ein paar Warnlampen an, kann man das denn sagen, ja, und so weiter. Ich habe nur gedacht, wenn diese Frau das sagen kann, mit dieser Lebensgeschichte, mit dieser Erkrankung, mit diesen Kämpfen, mit diesen Fragen und Zweifeln, dann kann ich das auch sagen. Gott ist gut. Ich habe am Anfang gesagt, du betest immer etwas an. Die Frage ist, was es ist. Du machst immer etwas zum Kern deines Lebens, deines Denkens. Die Frage ist, was es ist. Und wenn man jetzt nochmal weiterdenkt, und vielleicht sind Sie sehr lange schon mit diesem Gott unterwegs und sagen, ja, diese Grundfrage ist eigentlich lange geklärt, wer mein Gott ist. Das ist nichts Neues hier. Aber jeder, der ein bisschen ehrlich zu sich ist, muss zugeben, dass auf diesem Weg doch auch immer wieder anderes sich in den Mittelpunkt schieben kann als Gott allein. Also ich muss es für mich so sagen. Fangen wir mal ganz simpel an. Es ist Fußball-Weltmeisterschaft. Ich bin begeistert. Also ich bin so begeistert, wie schon lange nicht mehr, weil die Spiele richtig gut sind. Dafür muss man sie natürlich sehen, um das beurteilen zu können. Und meine Frau ist zum Glück sehr tolerant, zumindest bei Weltmeisterschaften. Wobei ich auch sonst nicht so darum, ich bin zwar Schalke-Fan, aber ich muss sagen, ich wüsste gar nicht, alle Spielernamen aufzusagen. Und da würde jeder richtige Schalke-Fan sagen, du bist kein Schalke-Fan. Aber egal. Fußball, ich finde Fußball ist eine schöne Sache. Und ich bin gar kein Spielverderber. Aber eins ist auch klar, und das ist das Spannende. Wo ist eigentlich die Grenze? Wo ist eigentlich die Grenze, wo etwas, was sehr schön und gut ist, zu einem Gott wird? Ich kann das nicht für jeden hier beantworten, aber ich glaube, es gibt sie. Um halt bei meinem Verein zu bleiben, ja, da gibt es inzwischen einen Friedhof, ja, für Schalke-Fans, und der Friedhof hat die Form des Schalke-Emblems, ja, und je weiter man im Zentrum man sich beerdigen lässt, desto teurer wird das, ja, und das ist also Treue bis über den Tod hinaus. Ich sage ganz offen, und das ist also keine Fanschelte, ich bin ja selber einer, ja, aber da ist eine Grenze erreicht, aus meiner Sicht. Ja, wo etwas Besitz von uns ergreift, und das ist vielleicht das Entscheidende. Wir können uns für Dinge begeistern, das sollen wir auch. Und das kann Fußball sein, das kann alles Mögliche sein. Aber wenn etwas von uns Besitz ergreift, und das ist da, glaube ich, doch manchmal der Fall, dann wird es zu einem Gott. Und da könnte ich jetzt viele Stichworte nennen. Mode. Bleiben wir mal bei Mode. Also ist doch schön, dass man sich ankleiden kann und vielleicht auch die Möglichkeit hat, sich Gedanken darüber zu machen. Vor einigen Jahrzehnten in unseren Gemeinden war das vielleicht verpönt oder man machte das nur sehr heimlich, ja? Oder so ganz dezent, ja, so, dass es nicht zu sehr auffällt, aber einem doch gefällt. Also da kriegt man ja alle möglichen interessanten Formen hin, ja. Mode ist erstmal für mich etwas Neutrales, ja. Mode verändert sich, ne? Und wer meint, wir bleiben, ich möchte auch keine Gemeinden haben, wo auf jeden Fall wir immer so aussehen wie vor 50 Jahren. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Aber wir wissen auch, dass diese Dinge, Mode, eben nicht mehr etwas ist, was man schön findet, sondern was Besitz von einem ergreift. Und da merkt man wieder, das ist der entscheidende Punkt. Es bekommt Macht über uns und unsere Gedanken kreisen nur um die Modefragen. Und da wird es zu einem Gott. Martin Luther sprach von Beliebtheit. Ich sagte schon, es ist doch auch menschlich normal, beliebt zu sein. Aber wenn das alles ist und man nicht auch mal einen Punkt finden kann, wo man sagt, aber wisst ihr, das ist mir jetzt egal, ob ich beliebt bin oder nicht, darum geht es nicht, ja, dann kann das zu einem Gott werden. Die einzige Frage, die uns beschäftigt. Einen schönen Ruhestand zu haben, wunderbar. Aber ich habe mir, ist ja noch lange hin bei mir, aber ich habe mir, das habe ich mir gemerkt, jemand sagte dann mal, also, aber wenn man dann nur im Ruhestand am Strand steht und, nicht Federball spielt, aber nicht am Strand, aber irgendwie diese Ballspiele spielt, ja, das ist auch nichts. Man hat aber manchmal ja die Vorstellung, ja, also Ruhestand und dann ist das Leben da und da geht es mir gut. Ja. Pustekuchen. Und vor allem, wenn man sich nur darum dreht, dass da das Leben schön und gut wird, dann kann das zu einem Gott werden. Und so könnte ich, glaube ich, viele Punkte nennen. Ich möchte ganz persönlich fragen, was ist es bei dir, bei Ihnen, was Macht bekommen hat, was vielleicht schön angefangen hat, aber Macht bekommen hat. Und deswegen müssen Sie vielleicht umkehren. Es ist schön, umzukehren. Es ist schön, einmal eine Beichte abzulegen und alles abzulegen bei Gott. Warum? Weil wir dann wieder den einzig und alleinigen und rechten Gott in der Mitte unseres Lebens haben. Wer ist dein Gott? Das ist eine ganz simple Frage. Und ich habe ein bisschen entfaltet, was das bedeuten könnte. Mach diesen einen Gott, vielleicht das erste Mal oder erneut, zu deinem Gott, der dich aus der Knechtschaft befreit hat.